So, ich muss mal ganz kurz das Dokument suchen.
Staffel 3, Folge 8.
Ich gehe immer bei uns in den Chat. Ich hab's.
Ich mache das anders, aber ich arbeite natürlich auch professionell mit diesem Gerät.
Mit dem Computer?
Mhm.
Ja, ich kenne mich da noch nicht so gut aus.
Nee, ich weiß. Deswegen hast du auch MacBook Pro.
Ich habe aber einen Namen gelernt. Juan Bolzer. Habe ich mir jetzt mal gemerkt.
Gut. Jetzt, wo er tot ist.
Darüber wird zu sprechen sein.
Okay, Jesper. Wir sprechen jetzt ja auch darüber, denn wir sind ja jetzt bei Staffel 3, Folge 8.
Von Breaking Bad.
Von Breaking Bad, der besten Serie aller Zeiten. Sie trägt den Namen Familienbande und im Englischen ICU.
Interessant, dass es hier zwei verschiedene Namen gibt, oder?
Ja. Würdest du schon eine Tendenz haben, welchen Namen du besser findest?
Familienbande, definitiv.
Ja.
Aber lass uns mal, mich würde vorher mal interessieren, wie dir diese Folge gefallen hat.
Mir hat die Folge gut gefallen. Ich mag sie gern. Sie ist ja wieder, dass sie sehr zentral an einem Ort spielt und es spielen wieder eigentlich alle Leute mit. Und Dinge eskalieren im Stillen schon wieder. Also
nicht nur im Stillen.
Bei manchen im Stillen, bei manchen auch nicht.
Ich hatte irgendwie ein Störgefühl mit der Folge, als ich sie geguckt habe. Ich wusste ganz lange nicht, warum. Oder habe auch nur so eine Theorie, warum. Irgendwas fand ich komisch. Und ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Ich fand sie irgendwie relativ zäh.
Zäh?
Ja, so sie war ja doch irgendwie recht langsam erzählt. Und ich wusste nicht so genau, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Und das Thema der Folge, und ich glaube, es könnte vielleicht damit zusammenhängen, ist ja eigentlich, dass die Familie White und Schrader darauf wartet, was jetzt mit Hank ist.
Ja.
Und
du auch.
Ich warte auch. Ja, das war für mich nicht so. Ich hatte eine schlimme Woche, Lisa.
Ja.
Ich kann ja nicht weitergucken.
Ja.
Und Thema der Folge war ja auch das Warten darauf. Was ist jetzt mit Hank? Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht dieses Erzähltempo oder der Stil der Folge auch so ein bisschen angelehnt ist an dieses Thema, nämlich dieses, man wartet darauf auf hoffentlich gute Nachrichten von einer Person, die gerade operiert wurde oder die einen Unfall hatte oder wie auch immer. Und dieses im Krankenhaus sitzen oder wo auch immer sitzen und warten, wie geht es jetzt dieser Person, ist ja eine unfassbar schlimme Zeit. Und ich habe es mir ein bisschen damit erklärt, dass ich gedacht habe, naja, vielleicht ist die Episode ja absichtlich so gestaltet, dass man so ein bisschen auch ein Gespür für die Situation bekommt, in der diese Familie gerade steckt.
Ja.
Weil für mich dieses, du hast ja gerade gefragt, welchen Titel finde ich besser, und dieses Familienthema ist für mich ganz klar das Oberthema der Folge. Und darauf fokussiert sich ja alles in dieser Folge. Was ist mit Hank?
Ja. Ja, ich finde das gut erklärt. Man hat ja auch wirklich immer wieder gedacht, wenn dann doch irgendwie Jesse mal angerufen hat und Walter irgendwie vielleicht im Begriff hätte sein können, jetzt das Krankenhaus zu verlassen, um Meth zu kochen, dass man ja vielleicht dachte, ah, endlich, jetzt passiert irgendwie was anderes. Aber er ist ja nie gegangen.
Es ist nicht passiert.
Es ist nicht passiert.
Und die Geschichte mit Jesse, über die wir ja gleich noch reden, empfand ich als störend. Und ich habe mich dann gefragt, ob das jetzt das ist, was du meintest letzte Woche, dass du gesagt hast, dass du jetzt den weiteren Verlauf mit dem, was Jesse jetzt widerfährt, dass du den irgendwie unglücklich findest. Ich fand das in der Folge ein bisschen unglücklich und irgendwie auch ein bisschen, ich fand, es passte nicht so ganz zu Jesse, wie er sich verhalten hat.
Finde ich auch. Das führt uns natürlich gleich mal zum Cold Opener, denn wir sehen am Anfang der Folge, wie der immer noch ziemlich ledierte Jesse aus dem Krankenhaus entlassen wird und er sitzt dann in seinem Rollstuhl im Nichtraucherbereich vor der Klinik und raucht. Ist natürlich klar.
Klar.
Dann kommt ein RTW vorgefahren und er geht dann extra dahin, steht extra auf, um ganz nah ranzugehen, um zu spannern. Und dann sieht er, dass Hank auf der Liege liegt, die gerade aus dem RTW ins Krankenhaus gebracht wird. Und dann wird Jesse von Skinny Pete abgeholt und der fragt ihn, wie es ihm denn jetzt geht. Und dann sagt er, jetzt geht's mir gut.
Mhm. Ja.
Und das finde ich wirklich krass. Ich finde, also, das passt nicht zu dem Jesse, den wir bis jetzt kennengelernt haben. Denn er hat sich in meinen Augen wirklich komplett daneben benommen in dieser Szene. Also er wird ja im Rollstuhl aus dem Krankenhaus gefahren. Aus Versicherungsgründen dürfen die ja nun mal nicht laufen, die Leute. Er wird dann direkt vor dem Krankenhaus abgestellt. Der Pfleger fragt ihn, ob er ihn alleine lassen kann. Jesse sagt, ja, klar. Und das auch in so einem Tonfall nämlich. Und dann holt er seine Zigaretten raus. Der Pfleger sagt, sie müssen noch 10 Meter weiter vom Krankenhaus weg, um zu rauchen. Und dann sagt Jesse, ja, dann schieb mich doch dahin, du Volltrottel. Mhm. Und bleibt da aber einfach sitzen und raucht in diesem Bereich. Dann spannert er. Also dann freut er sich noch darüber, dass Hank in Lebensgefahr ist. Ich finde, das ist eine Szene, in der er komplett unsympathisch rüberkommt.
Ja, Marie hatte recht letzte Folge. Mary hatte recht, als sie gesagt hat, dass das ein Asozialer ist.
Ja.
Als sie da mit Hank zusammensaß und meinte, und du musst jetzt wegen so einem asozialen Junkie in den Knast. Und daran habe ich sofort gedacht. Also ja. Ich fand es auch unangenehm.
Ja, sehr.
Es gibt eine Szene vorher, die mir noch aufgefallen ist. Mir ist nicht viel aufgefallen in dieser Folge. Ich habe mir so wenig Notizen wie überhaupt bisher gemacht. Mhm. Deswegen bin ich mal gespannt, wie wir das jetzt hier gestalten in der Folge.
Ja.
Aber was mir aufgefallen ist, die allererste Szene ist Jesse, wie er sein Hemd überstreift.
Ja.
Und man sieht ein Tattoo auf seinem Rücken. Mhm. Zwischen seinen Schulterblättern. Mhm. Weißt du, was es ist? Oder hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen, ich weiß nicht, was es ist.
Es ist ein Totenkopf. Und zwar nehme ich an, dass das ein Zuckerschädel ist. Aus der mexikanischen Dia de los Muertes-Kultur, die ja mit diesen Totenschädeln die Verstorbenen feiern. Und ich nehme mal stark an, dass das so einer ist.
Mhm.
Luisa, ich hab's sogar fotografiert.
Ja, zeig mal her.
Ich zeig's dir.
Ja, eklig.
Wieso eklig?
Sieht doch eklig aus.
Ja, es ist nicht gut gestochen. Naja, jedenfalls habe ich mich gefragt, ob er dieses Tattoo schon vorher hatte. Oder ob er es als Erinnerung an Jane sich hat stechen lassen.
Was hat die damit zu tun?
Sie ist ja gestorben. Und mit diesen Totenschädeln, mit diesen Zuckerschädeln feiert man ja die Verstorbenen. Also sie erinnern einen. Also es gibt viele solcher Tattoos. Ich weiß jetzt nicht, ob vermutlich hauptsächlich in Mexiko.
Wahrscheinlich, ja.
Weil es einfach in dem Kulturkreis verortet ist. Und da haben viele Leute diese Schädel tätowiert. In Gedenken an andere Personen. Und ich frage mich, ob Jesse sich das irgendwie hat stechen lassen in den letzten Wochen in Gedenken an Jane.
Könnte sein.
Es war ja interessant, dass wir es überhaupt gesehen haben.
Ja, stimmt. Und es hat ja immer alles eigentlich eine tiefere Bedeutung.
Ja.
Könnte gut sein. Gut aufgepasst.
Danke.
Schon wieder ein Lob. Ich würde gerne noch mal kurz über Gail sprechen, dessen Geschichte ja hier jetzt vielleicht enden könnte.
Mhm.
Denn er wurde entlassen und nimmt das aber nicht so einfach hin. Sondern er möchte von Walter wirklich ganz genau wissen, was jetzt hier Sache ist und löchert ihn richtig mit Fragen. Und Walter redet sich dann aber einfach raus und sagt, Walter sei klassische Musik und Gail sei eher Jazz, was Gail dann auch auf jeden Fall beleidigt hat. Denn er ist ja auch ein Freund klassischer Musik und Jazz ist jetzt ja eher ein bisschen anders. Und dann kommt Jesse ins Labor, als die beiden sich gerade unterhalten und Walter gerade das mit der klassischen Musik gesagt hat. Und der entspricht ja nun wirklich zu 100% keiner Klassik in irgendeinem Sinne. Und Gail ist höflich zu ihm, was auch wieder für Gail spricht, finde ich. Aber man kann ihm deutlich anmerken, dass er denkt, was soll das jetzt? Also
ja, er sieht schon so aus, als würde er hier gleich die Nerven verlieren.
Ja.
Als müsste er sich schon ein bisschen zurückhalten. Es war eine unfassbar unangenehme Szene.
Ja.
Und ich habe richtige Pastewka-Vibes bekommen. Weil das ist genauso diese Abfolge, wie das in dieser Pastewka-Serie ist, dass er irgendwas erklärt und versucht, sich um rauszureden. Und dann passiert genau irgendwas, was ihn total bloßstellt.
Ja.
Und ja, das passt vielleicht auch so ein bisschen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich die Art und Weise, wie Jesse dargestellt war in dieser Folge, ein bisschen überzogen fand und auch diese Szene, ich weiß nicht, sie passte nicht so ganz zu der Art, wie wir es bisher so gesehen haben in Breaking Bad.
Ja, weil Jesse ja sich auch Gail gegenüber schon wieder total empathielos verhalten hat. Also vielleicht wusste er es auch nicht genau, wer Gail ist, aber trotzdem, er war super laut, er kam da reingepoltert und auch als er gemerkt hat, er ist jetzt nicht mit Walter alleine, war er trotzdem weiterhin super, super laut einfach und ja. So würde man sich ja eigentlich nicht verhalten, wenn man merkt, da steht noch jemand anderes.
Nee, eigentlich nicht, aber Ja gut, Jesse ist halt auch ein spezieller Typ.
Ist und er auf jeden Fall.
Er hatte ja schon den einen oder anderen Ausfall in dieser Serie.
Ja.
Also passt es dann vielleicht doch irgendwie wieder zu ihm, aber also es vielleicht war es ein bisschen überzogen, aber es sollte ja Walter bloßstellen.
Ja, und das ist wirklich, also ist ziemlich gut rübergekommen. Walter war ja auch komplett genervt dann schon. Er fand es ja sowieso schon unangenehm, in dieser Situation mit Gail zu stecken, der das nicht einfach hingenommen hat, sondern von Walter die Wahrheit wissen wollte, warum er jetzt gehen muss.
Gut von Gail.
Ja, wirklich sehr gut. Der ist richtig für sich eingestanden. Und dann kommt da irgendwie Jesse rein und Walter, man hat richtig gemerkt, der hat wirklich gedacht, mein Gott.
Ich wurde wieder wütend auf Walter in der Szene. Mhm. Andererseits habe ich mich natürlich gefragt, wie hätte man es denn anders lösen können?
Ja, Hank fallen lassen, ne? Und mit Gail weiterarbeiten.
Ach so, das ist gar nicht... ist überhaupt nicht dazu kommen lassen, meinst
ja.
du?
Ja, ich habe in der Situation. Er hätte aber ja auch wieder die Wahrheit sagen können. Er hätte ja wirklich einfach sagen können, ich fand die Zusammenarbeit auch gut, aber ich kann nur einen Laborassistenten haben und ich möchte gerne mit Jesse arbeiten.
Ja, oder er sagt, hey, ich fand's super und ich würde es gerne weitermachen, aber es gibt verschiedenste persönliche Gründe, die ich hier nicht ausführen kann, die jetzt einfach dazu führen, dass es so weitergeht. Es tut mir leid. Aber er lügt halt wieder.
Ja.
Und das ist, er lügt viel in dieser Folge.
Ja.
Und das, ich finde das einfach nicht gut.
Ja, weil es halt auch einfach nicht gut kann, ne? Also natürlich, nee. die Tatsache, dass er überhaupt lügt, ist ja auch schon immer ein bisschen nervig. Aber dann macht er es halt auch noch so schlecht.
Ja.
Aber ja, dann können wir ja mal zu dem großen Drama dieser Folge kommen, was ich jetzt nicht noch nach Charakteren aufgeteilt habe, weil wirklich alle Fäden hier wieder zusammenfließen. Ja. Walter erfährt dann nämlich von Jesse, dass Hank im Krankenhaus liegt und eilt sofort ins Krankenhaus. Dort ist bereits die ganze DEA und sogar auch Gumi und die Familie versammelt. Alle sind in großer Sorge, da Hank von 4 Kugeln getroffen wurde, wie du ja schon richtig mitgezählt hattest letzte Folge.
Bis 4 kann ich zählen.
Ja, sehr gut. Als Marie erfährt, dass Hank keine Waffe dabei hatte, flippt sie richtig aus. Sie wirft dann Gumi und den Chef der DEA aus dem Wartebereich, da sie der Meinung ist, dass sie schuld daran sind, was mit Hank passiert ist. Daraufhin beschuldigt sie dann auch Walter, ohne den Hank ja nie den Kontakt zu Jesse bekommen hätte. Aber überraschenderweise nimmt Skyler Walter dann in Schutz. Mhm. Und Maries Anschuldigung, also sag mal, wie fandst du die? Also fandst du das irgendwie gerechtfertigt?
Wenn man die Situation betrachtet, in der Marie sich gerade befindet, finde ich die Anschuldigung gerechtfertigt.
An beide? Also
ich kann ihre Reaktion verstehen, dass sie die DEA, dass sie den Chef der DEA sagt, hey, ihr habt doch eine Verantwortung für eure Leute, dass die sich verteidigen können.
Ja.
Das ist, finde ich, ein absolut logisches Argument, dass dann aber der DEA-Chef sagt, naja, aber er war zu dem Zeitpunkt kein DEA-Agent und die Regeln sind nun mal, dass er dann keine Waffe bei sich trägt. Ist natürlich auch logisch, dass er dann keine Waffe mehr bei sich trägt. Man hätte vielleicht eine andere, gut, man wusste ja jetzt nicht, dass Hank da irgendwie ins Visier geraten ist von irgendwem. Aber ich bin mir sicher, wenn es irgendwie konkreten Verdacht gibt, dass irgendwie ein Agent in Gefahr ist, dann wird sich doch drum gekümmert. Ich kann das aber verstehen, dass Marie aus dieser Situation, in der sie gerade steckt, sagt, sag mal, wie, der hatte gar keine Waffe mit sich. Das ist ja für sie auch eine völlig neue Information in dem Moment.
Ja.
Von daher finde ich, das sollte man ihr nicht zur Last legen, dass sie das da so mit umgeht. Und dass sie dann Walter angeht, ist natürlich nicht gerechtfertigt. Aber sie entschuldigt sich ja auch eigentlich sofort. Also oder sie, Walter umarmt sie dann ja und
ja.
Sie merkt dann ja, oh, ach, ich bin da irgendwie über das Ziel hinausgeschossen und natürlich ist es nicht Walters Schuld. Vielleicht ist es auch nur rational, dass man in so einer Situation versucht, irgendwie eine Erklärung zu finden oder vielleicht auch Schuldige zu finden, um das, was passiert ist, irgendwie besser verstehen zu können.
Ja.
Und ich fand das aber sehr gut, dass sie dann Walter beschuldigt und dann es aber eigentlich sofort wieder zurücknimmt, als sie dann auch von Skylar gesagt bekommt, hey, also Walt hat da jetzt nun wirklich gar keine Schuld dran. Vielleicht auch, weil sie ja eine gute Beziehung zu ihrer Schwester hat, weiß ich nicht, aber weil die ja schon noch mal in einer anderen Beziehung sind. Und wenn sie dann merkt, okay, meine Schwester, obwohl die beiden jetzt getrennt sind, sagt, dass er keine Schuld hat, dann ist da vielleicht was dran. Wie siehst du das denn?
Also ich fand das nachvollziehbar, dass sie den Chef der DEA erstmal angegangen ist. Also der hatte natürlich dann auch logische Argumente und dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, hatte, glaube ich, auch alles Hand und Fuß und das kann man ihm rational nicht wirklich vorwerfen. Aber in dem Moment kann ich ihre Reaktion verstehen und finde auch, dass dieser Vorwurf irgendwie gerechtfertigt ist erstmal. Gumi anzugehen, fand ich wirklich komplett daneben. Also du verziehst dich irgendwie nach El Paso und lässt Hank hier alleine. Also Hank war ja offiziell nie in Gefahr und Gumi hat sich ja in Gefahr begeben und hat den gefährlichen Job übernommen, den Hank nicht machen wollte.
Ja, da bin ich gar nicht drauf eingegangen, stimmt. Würde ich dir auch zustimmen.
Ja, also das fand ich wirklich dann auch ziemlich bescheuert irgendwie. Und Gumi ist ja sogar dann noch so eingeknickt und hat sich irgendwie so entschuldigt und so, wo ich so dachte, ja, weiß ich nicht, ob man so reagieren würde. Also, dass man da nicht gegen angeht, dann natürlich, man weiß ja, sie ist gerade emotional aufgebracht und es hat sowieso keine Hand und Fuß, was sie da sagt. Aber ich glaube, man hätte doch einfach gar nichts dazu gesagt, oder?
Ja, er ist halt eher der besondere Typ, würde ich mal sagen, ja. Jetzt zumindest im Vergleich zu Hank. Und er hat dann vielleicht in der Situation auch verstanden, dass das jetzt gar keinen Sinn ergibt, hier einen Streit vom Zaun zu brechen. Und ja. Er sieht aber gut aus, oder? Also, ich würde sagen, El Paso hat ihm gut getan.
Finde ich auch. Er ist gereift.
Haben wir ihn das letzte Mal in der zweiten Staffel? Nein, wir haben ihn doch in dieser Staffel schon gesehen.
Ja, er war nicht lange weg.
Aber er sieht irgendwie anders aus.
Ich glaube, er hat kürzere Haare.
Kürzere Haare und grauer irgendwie.
Vielleicht.
Ich war ganz überrascht und habe gedacht, huch, der sieht ja ganz anders aus. Und dann hab ich gedacht, okay, wir haben ihn das letzte Mal in der Staffel davor gesehen. Dann verändern sich Leute ja so ein bisschen in einem Jahr oder in einem halben Jahr, was dann dazwischen liegt. Aber das stimmt ja gar nicht. Nee. Wir haben ihn ja irgendwie vor zwei Folgen erst gesehen.
Ja, war irgendwie ein komischer Auftritt von Marie, aber passte natürlich super gut in diese Situation rein. Wer sich mal wieder nicht gut benommen hat, war Walter Jr., der den Raum verlassen wollte. Und Walter ist ihm zur Hilfe geeilt und hat gesagt, er macht ihm die Tür auf. Natürlich, Walter Jr. hat ja in beiden Händen auch Krücken, also ist jetzt ja nicht weit hergeholt. Und er zickt ihn richtig an. Ich kann das schon alleine.
Mhm.
Warum ist er denn jetzt gerade schon wieder zickig? Ich verstehe es nicht.
Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Es gibt eigentlich nicht wirklich einen Grund jetzt in dem Moment. Also natürlich diese Sache, dass die Eltern sich getrennt haben und so, das belastet ihn natürlich nach wie vor. Das wird ihn auch noch sehr, sehr lange, wenn er Pech hat, bis ans Ende seines Lebens belasten. Mhm. Und er ist halt auch ein Teenager so. Aber ich fände es ein bisschen komisch, wenn man das am Ende als Begründung nennt, dass er halt eine wankelmütige Persönlichkeit gerade ist. Oder, also ich fand es auch komisch. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil es gibt eigentlich keinen Grund dafür.
Es war irgendwie auch deplatziert. Ich finde, es hat sogar, also mal abgesehen davon, dass es jetzt auch persönlich, wenn es echt wäre, jetzt nicht angemessen gewesen wäre, es hat in der Folge irgendwie auch gestört, dass so drauf war.
Ja, aber vielleicht am Ende dieser Folge gehen sie ja geschlossen als Familie zu Hank.
Ja.
Und da ist Walter dabei, da ist auch Walter Jr. dabei. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen so konstruiert, dass man am Anfang sieht, okay, die sind nicht alle einer Meinung und Walter Jr. ist auch sauer auf seinen Vater. Mhm. Und wir zeigen das so, um dann am Ende zu verdeutlichen, dass die Familie aber doch zusammensteht und dass diese Verletzung, die Hank dann erlitten hat, über allem steht. Und man doch zusammenhält. Also das kann ich mir vorstellen als Grund. Aber ich fand es auch, es hat mich auch ein bisschen rausgebracht. Oder ich habe dann auch drüber nachgedacht und nicht wirklich eine Lösung dafür gefunden.
Ja.
Oder eine Antwort gefunden.
Es gab ja noch eine zweite Szene mit ihm, dann ein bisschen später, aber vielleicht können wir kurz darüber reden. Mhm. Walter bringt ja Zahnbürsten und sowas in die Klinik und bringt auch ein Buch für Walter Jr. mit. Über Pablo Escobar.
Ja.
Und dann fragt Walter ihn, warum er denn sowas lesen würde. Und dann sagt Walter Jr., dass Hank ihm das Buch empfohlen hat. Und er sagt, dass es ja wirklich interessant ist, weil ja die DEA dafür gesorgt hat, dass Pablo Escobar dann am Ende gestorben ist. Ob das wirklich so war? Der Sohn von Pablo Escobar sagt was anderes, aber da wollen wir jetzt mal nicht drüber reden.
Luisa ist wieder auf der Seite der Bösen.
Ja. Auf jeden Fall sagt Walter Jr. dann, aber das weiß man gar nicht, denn am Ende werden immer die Bösen berühmter als die Guten, sagt Hank. Und dann
sagt Walter Jr.
Also Walter Jr. sagt, das hängt das Hank gesagt, quasi. Genau.
Ja.
Und dann guckt Walter ganz nachdenklich so in den Raum. Und da habe ich so gedacht, ja, Walter sieht sich vielleicht schon auf Pablo Escobar-Niveau. Und ich würde sagen, da ist er auf jeden Fall noch nicht angekommen.
Nee, ich glaube auch, dass er da nicht angekommen ist. Aber ich weiß gar nicht, ob die Szene nicht irgendwie für was anderes gut war. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man die Szene genutzt hat, um Walter Jr. etwas eindeutiger auf einer Seite zu positionieren. Nämlich, er interessiert sich jetzt für die Geschichte der Helden, der Polizisten, die quasi dafür gesorgt haben, dass Pablo Escobar aufliegt. Und nicht für die Seite von Pablo Escobar, auf der ja eigentlich sein Vater steht, ohne dass er das natürlich weiß. Und man erzeugt quasi so ein Konflikt zwischen den beiden, der natürlich nicht offen ausgetragen wird. Aber ich fand das irgendwie ganz spannend, weil Walter natürlich dann, es bringt Walter wieder dazu, darüber nachzudenken.
Ja.
Und er tut das ja auch, oder tut es nicht, beziehungsweise er sagt, da habe er noch nie drüber nachgedacht, über die Aussage, dass man ja die Beamten gar nicht kenne.
Ja.
Und das fand ich ganz interessant, weil das zeigt uns ja, dass er quasi in seinem Leben als Pablo Escobar in diesem Moment da auch noch nicht drüber nachgedacht hat, wer das dann eigentlich sein könnte, der ihn dann erwischt.
Ja.
Oder wie das dann abläuft oder aussieht.
Ja.
Das war irgendwie, ich fand, das war ein ganz schöner Moment, weil der so, stimmt, das war wie so ein Dialog, der so ganz viele Ebenen wieder hatte.
Ja. Hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen, muss ich sagen. Und ich bin natürlich nicht wirklich, Pablo Escobar war ja eine echte Person und wirklich auch sehr böse. Und es ist natürlich gut, dass die Story so ausgegangen ist.
Das muss Luisa jetzt sagen.
Muss ich wirklich nochmal sagen, weil das können wir wirklich nicht so stehen lassen. Der hat ein Flugzeug explodieren lassen.
Walter auch.
Naja. Zwei. Ja, wir sind dann in der Cafeteria und als Marie dort das Krankenhaus als Todesfalle bezeichnet, die man ja gar nicht überleben kann, erzählt Walter dann die Geschichte seiner Lobektomie. Also ihm wurde ja ein Lungenflügel entfernt, die auch in diesem Krankenhaus stattgefunden hat. Und er erzählt, dass sie auf der Fahrt dorthin eine grüne Welle hatten und darüber war er sehr traurig, denn er wollte eigentlich einfach nur noch ein bisschen mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Und er sagt, er habe sich noch nie so sehr einen Stau gewünscht wie in dieser Situation. Und davon sind wirklich alle auch sehr gerührt. Und ich fand das irgendwie schön, dass er das so erzählt hat. Und ich fand es wirklich auch angemessen. Walter, der ja oft irgendwie dann über sich erzählt und Sachen auf sich bezieht und sowas in vielen Situationen sicherlich auch unangebracht ist. Das war in dieser Situation eigentlich schon wirklich angebracht. Denn er war ja auch wirklich sehr, sehr schlimm krank. Und er hat das Krankenhaus auch überlebt. Und hat dabei noch an seine Familie gedacht. Und es gibt ja so ein bisschen, ja, lässt ja die Familie vielleicht auch so ein bisschen vermuten, dass Hank auch in den Momenten, in denen er bei Bewusstsein ist, an seine Familie denkt und für sie weiterleben möchte.
Ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass er das gar nicht in erster Linie sagt, um Marie jetzt wirklich aufzubauen, sondern dass das wirklich die Gedanken sind, die ihm in dem Moment kommen.
Ja.
So wie er es erzählt, ist es ja nicht besonders einfühlsam, fand ich eigentlich. Also, weil er ja doch in seiner Wortwahl, ne, ich weiß, ich liege da und ich werde in ein paar Stunden so der Länge nach aufgeschnitten, wo man sagt, naja, Walter, vielleicht müsstest du jetzt ein bisschen sensiblere Worte dafür suchen. Der Mann von Marie ist gerade in dieser Situation und du stellst das hier so martialisch dar und das war ja irgendwie nicht besonders taktvoll, wie er es gesagt hat, aber der Inhalt hat ja am Ende gezählt.
Ja.
Und ich fand das auch sehr schön. Und Skyler standen ja auch die Tränen in den Augen.
Ja.
Ja, die fragt sich vielleicht auch, Mensch, warum hättest du nicht in unserer Beziehung mal so offen reden können?
Ja.
Das hätte alles vielleicht verändert. Sie erfährt hier mit Sicherheit irgendwas Neues.
Glaube ich auch.
Das wird Walter nicht vorher mit ihr geteilt haben, dass er sich eigentlich gewünscht hätte, an mehr roten Ampeln mit seiner Familie zu stehen.
Ja.
Was ja auch ein schönes Bild ist.
Ja.
Und das stimmt. Das ist auch eine dieser Szenen, warum ich sage, dass mir dieser deutsche Titel deutlich besser gefällt als der englische Titel.
Mhm. Ja, kann ich verstehen. Hank hat die OP auf jeden Fall überlebt und alle sind dann sehr erleichtert. Walter hat vor, das Krankenhaus kurz zu verlassen, um Zahnbürsten zu holen. In der Eingangshalle sieht er dann eine Masse an DEA-Agents, die sich Geschichten über Hank erzählen. Gumi führt Walter daraufhin zu Lionel, der mit amputierten Beinen im Krankenhausbett liegt. Als Lionel Walter sieht, erkennt er ihn. Sein Puls steigt, was wir ja sehen können und hören können. Und er kriecht zur Tür, wobei seine Wunden wieder aufgehen. Alle sind angewidert von dem Anblick und Walt ist extrem schockiert.
Mhm.
Also, da habe ich auch gedacht, wie rachsüchtig kann man denn bitte sein, in der Situation sich dann da aus dem Bett zu wöltern und da zur Tür zu kriechen. Vor allem, was hat er denn bitte gedacht, was er dann da machen kann? Also,
naja, die Wut war ja vorher schon sehr groß, haben wir ja gesehen. Die hatten ja doch wenig Geduld.
Ja.
Und jetzt hat er seinen Bruder verloren und seine eigenen Beine. Und
ja,
die Person, die er dafür verantwortlich macht, steht quasi direkt vor ihm.
Ja.
Und ja, also ich kann es total verstehen, Luisa. Ich hätte genauso gehandelt.
Ja, klar. So ohne Beine wärst du dahin gekrochen.
Ja,
Und ich fand es aber auch krass, wie alle da vor der Tür standen. Ja, und einfach nur so geglotzt haben. Würde man nicht instinktiv ein Stück zurückgehen, weil da was ist, was man irgendwie anekelt?
Also sowieso, ich fand diese ganze DEA-Nummer ein bisschen komisch in der Folge, wie die dann, Walter will ja eigentlich aus dem Gebäude raus. Habe ich dann auch gelacht, wie er dann plötzlich auf diesem Fahrstuhl stand, sich noch so umgeguckt hat und ich so wusste, der will da gar nicht jetzt hochfahren, der wollte eigentlich ganz woanders hin. Ja. Also auch wieder so ein bisschen Pastewka-mäßig. Und wie die dann da alle so reinmarschiert kommen, oben, Also klar, das sind alles Polizisten, die jetzt davon direkt betroffen sind, aber würde man sowas nicht eigentlich verhindern, irgendwie als Personal da?
Wahrscheinlich schon. Also, aber diese waren so in der Überzahl. Ich weiß nicht.
Ich habe mich gefragt, wie realistisch das auch ist, dass dann die ganze Abteilung da unten im Eingang steht und wartet. Und gut, er war deren Vorgesetzter und die haben sicherlich im Beruf alle eine sehr enge Bindung zueinander.
Na, vor allem sind sie ja auch sehr, auch wiederum mit so Rachegelüsten unterwegs. Dass sie ja, sobald jemand ein Polizistenmörder ist, das wird ja immer noch mal, also allein, dass es dafür ein extra Wort gibt, du bist ein Polizistenmörder. Und dann kannst du auch gleich mal damit rechnen, dass deine Strafe viel, viel schlimmer ist, als wenn du jetzt einen Anwalt ermordet hättest oder was auch immer. Also
hast du gesehen, was für unfassbar hässliche Hemden die alle anhatten? Ja. So kurzärmlich und so komisch gräulich mit so Streifen und so.
Das ja, die sahen alle wirklich wie ein Bowling-Team oder so aus.
Genau, also, wie ein Bowling-Team. Und in dem Moment habe ich auch gedacht, in diesem Shot sieht man der Serie ein bisschen an, dass sie schon etwas älter ist. Ja. Weil es auch so irgendwie Oversized-Hemden waren. Mhm. Und ansonsten muss ich sagen, sieht man der Serie sein Alter ja überhaupt gar nicht an. Nicht mal an den Autos, weil selbst die passen irgendwie, also die könnte man heute auch noch so benutzen, dass die Leute mit so Schrottkarren rumfahren. Klar, an den Handys erkennt man es dann. Ja. Aber so wie das gedreht ist und so, sieht man es ja überhaupt nicht. Aber in dem Shot, wo die dann alle da reinlaufen, habe ich gedacht, ah, okay.
Ja.
Ein bisschen älter ist sie schon. In Deutschland hätten die alle diese beigen und grünen Uniformen angehabt von früher. Mhm. Die waren auch, glaube ich, so oversized.
Als die Polizei noch grün war, ne?
Ja.
Ja.
Kann ich mich noch gut dran erinnern an das Rebranding. Ich war verwirrt.
Ja.
Ich habe gedacht, als Kind denkt man ja irgendwie, wenn es so große Neuerungen gibt, dass sowas so regelmäßig passiert. Mhm. Ich weiß noch, dass als der Euro eingeführt wurde, kann ich mich noch daran erinnern, dass ich das ganz komisch fand. Und meine Frage war dann direkt, wann denn dann die nächste Währung kommt und wie die dann wohl heißt und so. Und wie die Polizei wohl in 2 Jahren aussieht.
Ja, rot.
Und sie sieht jetzt immer noch so aus wie damals.
Ja, vielleicht bleiben sie bei blau. Ich fand grün eigentlich ganz schön. Ich glaube, in Bayern sind sie sogar noch grün, oder? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Jesper.
Vielleicht kann da mal ein bayerischer Polizist Bezug zu nehmen.
Ja, das wäre vielleicht gut. Naja, Walter wird in dem Moment auf jeden Fall klar, also denke ich mal, dass er an der ganzen Sache mit Hank wirklich nicht ganz unschuldig ist und vor allem auch, dass er in Gefahr ist.
Mhm.
Denn dass dieser Mann da auf ihn zugekrochen kommt.
Das versteht er jetzt.
Ja, das versteht er jetzt. Endlich, es hat ja auch wirklich sehr lange gedauert, bis er mal gecheckt hat, irgendwas passiert hier um mich herum.
Ja, ich hab mich noch gefragt, ob das irgendwie Gumi nicht vielleicht auffällig erscheinen lässt, dass er da mit Walter sich ans Fenster stellt. Und dann geht plötzlich, also dann dreht der Typ plötzlich komplett durch. Wobei man natürlich auch sagen könnte, naja, der weiß irgendwie, dass das Polizisten sind und auf dir ist er nicht gut zu sprechen. Und
ja, so wird das bestimmt interpretieren.
Ja, aber Walter ist, der kommt in so viele unangenehme Situationen. Der arme Mann.
Der arme Mann, ja. Er hat es wirklich nicht leicht.
Und ich habe dann noch gedacht, als er dann später zurückkommt zu seiner Familie, also wie schwer das allein für mich wäre, dann nichts zu sagen. Sich hinzusetzen und sagen, boah Leute, ihr wisst gar nicht, was mir da passiert ist. Ihr erinnert euch nur noch an Hank, ne? Und die beiden Männer. Der eine, ich war gerade da, der hat sich die Schläuche rausgerissen und der hat keine Beine mehr. Stimmt. Sah super eklig aus und ist auf mich zugerobbt gekommen. Und alle anderen so, was? Aber Walter sagt ja gar nichts. Er setzt sich einfach nur wieder hin.
Stimmt.
Das hat irgendwie auch so eine Kuriosität an sich.
Ja, das stimmt. Obwohl das ja so schockiert ist und wahrscheinlich dann ja auch ein bisschen blutleer und so weiter, das werden die wahrscheinlich alle dann darauf schieben, dass er ja bestimmt sehr viel Angst um Hank hat.
Aber Walter meinst du jetzt?
Ja.
Ja. Ich habe kurz gedacht, ob du Lionel meinst.
Der ist blutleer im wahrsten Sinne, ja.
Das habe ich gerade gedacht. Naja, wie meinen Sie es denn jetzt?
Walter, dass er dann wahrscheinlich da so ein bisschen rumhängt, wie so ein.
Und wieso macht er sich Sorgen um Hank?
Lionel, ja. Ihm tut das jetzt doch leid. Nachdem der jetzt auch noch seinen Bruder umgebracht hat, denkt er sich.
Kann ich mal zu ihm?
Jesper, wollen wir kurz einen Ausflug zu Jesse machen?
Ungern, aber
bisschen,
ja.
Ein bisschen aufbrechen, was hier gerade schlimm ist.
Ein bisschen auflockern. Ja. Und Jesse hat die Folge ja wirklich ein bisschen aufgelockert.
Das stimmt. Denn er ist im Moment super euphorisch und ist im Labor und er hat aber leider keine Ahnung, wie er kochen soll. Also ruft er Walter im Krankenhaus an, was Walter natürlich wieder extrem nervt. Und Walter redet dann mit Jesse und dann sieht er aber Skylar, die über den Flur läuft. Und dann tut er schnell so, als würde er mit dem Reverend telefonieren. Und ja, er legt dann auf und sagt noch so zu ihr, du glaubst nicht, wer gerade angerufen hat. Und sie geht aber einfach weg. Sie hat keine Lust, ihm das zu geben.
Warum macht er das?
Ich weiß es nicht.
Hättest du einfach bleiben lassen können?
Ja.
Ich meine, sie weiß doch jetzt, dass er irgendwelche shady Geschäfte am Start hat.
Ja.
Und muss doch da gar nicht so ein Theater aufführen.
Ja.
Vor allem diese Situation war ja eigentlich vorbei.
Genau.
Sie wollten ja, glaube ich, gerade wieder zurückgehen oder wollten sie sogar zu Hank gehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber die Situation war eigentlich aufgelöst. Und dann sagt er nochmal, Mensch, weißt du, wer das war? Ja. Und auch so extrem aufgesetzt.
Ja. Ja, er
sagt wieder eine Lüge.
Das ist ja, was wir am Anfang schon festgehalten haben. Er ist wirklich einfach ein schlechter Lügner. Das merken wir in dieser Folge wieder. Naja, Jesse kassiert daraufhin auf jeden Fall Ärger von dem Handlanger von Gus, als der bemerkt, dass Jesse im Labor nur herumalbert, anstatt zu kochen. Und Jesse macht also am Telefon Druck bei Walter, der sich aber nur damit beschäftigt, dass ihm jetzt klar wird, dass Lionel und Marco wahrscheinlich die Cousins von Tuco waren oder der eine ja noch ist. Und das beängstigt ihn dann doch jetzt sehr. Und da muss man sagen, schlau geschlussfolgert, aber schon sehr spät schlau zurückgeführt.
Führt. Ja. Ja, Walter.
Und Jesse interessiert das überhaupt nicht. Der hat keine Angst.
Ja, wovor auch? Er wurde ja gerade fast zu Tode geprügelt. Danach hat man keine Angst mehr.
Ja. Vielleicht nicht. Ist vielleicht so. Also das ist ja auch, was Marie sagt. Das verändert ja den Menschen, wenn er dem Tod ins Auge geblickt hat.
Es ist eigentlich erstaunlich, wie naiv Walter noch so durchs Leben geht, oder?
Ja.
Also der scheint das immer noch irgendwie zu unterschätzen.
Ja.
In was für einem Gefilde er sich da eigentlich gerade befindet.
Ja, weil er einfach denkt, dass er überlegen ist. Er hält sich für den Schlausten. Ihm wird mit Walter Jr. klar, vielleicht werde ich ja auch irgendwie irgendwann mal gefasst. Dann wird ihm klar, warte mal, sind das die Cousins und waren die vielleicht eigentlich hinter mir her? Und all das hat er ja vorher nicht gedacht, weil er einfach ein bisschen größenwahnsinnig ist vielleicht und denkt, was wollen die mir?
Ich habe in der Situation gedacht, oder an dich gedacht, weil du ja gesagt hast, dass du ja die ganze Serie überhoffst, dass er nicht geschnappt wird und dass er damit durchkommt. Und in dieser Szene habe ich mich gefragt, wieso du das eigentlich denkst. Weil ich mir die ganze Zeit denke, nee, ich will, dass dieser Mann immer weiter in Bedrängnis kommt. Und irgendwann an der Stelle ist, wo er einfach keinen Ausweg mehr hat und dann geschnappt wird, damit, dass ihn diese ganzen Lügen mal irgendwann einholen und diese ganze Naivität und so. Und ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, wie du da mit ihm routest.
Ich kann wirklich deine Sicht der Dinge nicht nachvollziehen, weil, also ich habe mich auch gestern mit meiner Trainerin unterhalten, Jesper, die auch die Serie geguckt hat und die meinte auch, also die hat dann einer anderen, die bei dem Kurs mitmacht, erklärt, was Breaking Bad ist und was es ausmacht. Und dann meinte sie, man sieht halt, wie jemand immer böser und böser wird. Und das Ding an der Serie ist, man ertappt sich selber dabei, wie man, obwohl der so schlimme Sachen macht, immer noch denkt, aber man kann es irgendwie verstehen. Und irgendwie ist das okay. Und irgendwie kann er da doch nichts für. Er hat doch irgendwie keine Wahl. Und da habe ich so gedacht, ja, das bringt es wirklich gut auf den Punkt. Das ist es für mich auch. Ich kann das bis zu diesem Punkt alles verstehen.
Vielleicht ist es auch die Art und Weise, die mich so stört.
Ich glaube, dass...
Oder die mich so irritiert, weil ich ihn wirklich nicht sympathisch finde. Und so viele Leute unter ihm leiden. Und er sich dann auch noch teilweise so doof anstellt. Ich finde es übrigens toll, dass du jetzt private Golfstunden nimmst.
Ja.
Das wolltest du ja schon länger machen. Das
wollte ich schon länger machen.
Und
mein
auch,
Auto war nur nicht groß genug für die Schläger.
Dass du auch jetzt im Ende Oktober anfängst damit.
Ja. Na, nur die Harten kommen in den Garten.
Ja, naja, wir müssen das jetzt hier nicht weiter ausführen, aber das war so ein Gedanke, den ich in der Folge wieder hatte.
Das heißt, es ist wieder eine Folge, in der du ihn ziemlich unsympathisch findest.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, sag das nicht so. Ich fand das zum Beispiel wieder nicht. Ich mag ihn.
Das sagst du, glaube ich, auch jede Folge.
Ja. Lass uns doch schon mal weiter darüber reden, was Walty so macht. Denn er sagt jetzt Gustavo, dass sie ihr Soll diese Woche nicht erfüllen können und schiebt die Schuld dafür aber auf Gail, was auch einfach so krass ist. Und sie wollen dann aber das Wochenende durchkochen, womit Gustavo dann einverstanden ist. Gustavo lässt sich aber nicht so leicht hinters Licht führen und spendiert dann Essen im Krankenhaus und bringt es auch noch selbst vorbei. Was natürlich sehr unangenehm für Walt ist, denn plötzlich steht Gustavo inmitten von Walts Familie und Walter darf natürlich nichts sagen. Gustavo setzt dann eine Belohnung von $10,000 für Hinweise in Hanks Fall aus und droppt bei der Gelegenheit dann auch noch, dass er von Walters Krebs und auch von seiner Beziehung zu Hank weiß. Der rennt Gustavo dann also hinterher, als er gerade den Raum verlassen hat und versichert ihm, dass Hank kein Problem für sie darstellen würde. Außerdem möchte er mehr über den Angriff auf Hank erfahren und hofft, dass Gustavo ihm da Informationen geben kann. Was er aber nicht tut. Gustavo prophezeit dann, dass Lionel wohl kaum überleben wird. Und tatsächlich wird er daraufhin von Mike unauffällig ermordet.
Ja, raffiniert der Mann.
Ist er. Also...
Er macht das wirklich gut, dass er sich eigentlich direkt vor der Nase der Polizei, der DEA, positioniert.
Ja.
Und gut, es gibt vielleicht dann sonst noch gar keinen Anlass, darauf zu kommen, dass Gustavo eigentlich so ein extremer Drahtzieher hinter dieser ganzen Nummer ist.
Denke ich auch.
Aber sollte es irgendwann mal in die Richtung gehen, das habe ich ja schon prophezeit, dass es diese Situation gibt, wo aus welchen Gründen auch immer diese Wäscherei irgendwie durchsucht wird oder man da vorbeifährt und sobald dann Gustavo da steht und sagt, Mensch, was kann ich für Sie tun? Hat er schon dieses Image, hat schon ein Gut, sagen genau. Wir es mal so.
Ja. Ja, er macht das wirklich schlau. Also so, zum einen ist ja das super schlau und zum anderen auch, wie er mit Walter umgeht, dass er erstmal so tut, als würde Walter am längeren Hebel setzen und dann zeigt er ihm aber so ganz beiläufig, ohne eine wirkliche Drohung auszusprechen, dass er mit Gustavo rechnen muss und dass er ihn nicht unterschätzen soll.
Und das war doch schon wieder so dumm von Walter. Das ist ja, jetzt kommen wir schon zur dritten Lüge, dass er ihn am Telefon anlügt.
Ja.
Sag doch einfach die Wahrheit.
Ja.
Als ob Gustavo das, wenn du sagst, hey, mein Schwager wurde angeschossen und meine ganze Familie dreht durch, ich kann jetzt nicht einfach in das Labor verschwinden.
Ja.
Also klar, sagt er ja, Junge, ist das mein Problem? Oder könnte er das sagen? Aber das führt ja jetzt zu noch mehr Problemen. Und dass Gustavo das nicht rausbekommt, also mal ehrlich.
Ja, ja, es ist einfach schon wieder dieser Größenwahn, der da durchblitzt, dass er wirklich denkt, er könnte gut lügen. Und dass er auch der Meinung ist, er könnte jemanden wie Gustavo einfach austricksen.
Und war das wirklich so ein Geschenk für die Leute, dass sie da dieses eklige, ungesunde Essen bekommen haben? Also die haben ihn ja alle gefeiert wie den Messias. Klar, er hat diese Belohnung ausgesetzt, aber so, dass dann Gomi noch sagt, und der Inhaber bringt es sogar persönlich vorbei. Klar, er hat das gesagt, damit wir wieder Walters in das Gesicht sehen und er wieder in eine blöde Situation kommt, was ich natürlich auch super fand.
Ja.
Aber so, dass Gomi so, hey, oh, der Inhaber von Los Pollos Hermanos ist hier, da habe ich dann kurz drüber geschmunzelt. Und dann auch dieses Essen.
Ja.
Und dann haben sie ihn so in diesem Raum so, ach Mensch, vielen, vielen Dank. Hörte man so im Hintergrund so ganz leise. Und wir sind dann wirklich unglaublich dankbar dafür, dass sie das hier für uns machen. Und
ja, ich glaube, Gus ist da schon wie so ein kleiner, lokaler, halt Pablo Escobar, der die Gesellschaft versucht, auf seine Seite zu bringen.
Mhm.
Er ist eine lokale Berühmtheit, er ist beliebt beim Volk. Wie Gumi da reagiert, finde ich wirklich realistisch. Ich finde, es gibt ganz viele Leute, die so, ach, weißt du, und dann habe ich da den und den gesehen, irgendein Politiker, der, weiß ich nicht, im Raum Rendsburg-Eckernförde irgendwie eine kleine Rolle spielt. Also toll. Und dann kam der persönlich vorbei, hat jedem die Hand gegeben. Ganz, ganz toll. Ganz nahbar. Und ich glaube, so ist man hier auch.
Luisa, wir waren doch beide schon mal in der Situation und ich glaube, das können wir hier erzählen, wie der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, uns begrüßt hat, uns die Hände gegeben hat und einem Person gesagt hat, oh, die wasche ich mir nicht mehr.
Ja.
Und ich dachte, was?
Ja.
Ich habe schon zweimal ihm die Hand gegeben.
Ja.
Also, Herr Günther, wenn Sie das hören, liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Gott, klingt jetzt auch ein bisschen unsympathisch, oder? Weißt du noch, Luisa, als Daniel Günther uns begrüßt hat?
Ja, Jesper, aber wir sind halt auch lokale Berühmtheiten.
Ja.
Denn für ihn war das nämlich der besondere Moment. Er hat dann daraufhin gesagt, ich wasche mir nie wieder die Hände.
Ja, aber stimmt. Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Klar, dass das für den einen oder anderen vielleicht dann doch was Besonderes ist. Ne? Für uns Promis haben wir Umgang jeden Tag mit, aber für Gummi halt nicht.
Genau. Ja, ich glaube, es geht da eher um Gas als Person, als jetzt um dieses Essen. Obwohl ich mir auch denke, wenn man da die ganze Zeit im Krankenhaus sitzt und da sonst nur so ein Fraß kriegt, dann ist wahrscheinlich, würde man sich auch über eine Portion Meckes freuen.
Ja, vielleicht schon.
Ja, schon, glaube ich schon. Gustavo bringt auch ein richtig sympathisches Zitat noch gegenüber Marie. Männer wie Hank Schrader markieren die Grenze zwischen uns und diesen Tieren. Ich wünschte nur, ich könnte mehr tun.
Das ist unglaublich perfide.
Finde ich auch. Also das ist wirklich, das ist vielleicht dann auch ein bisschen touch too much. Das muss doch nicht sein, oder? Und sowieso auch, diese Leute als Tiere zu bezeichnen. Also Entschuldigung mal, kein Respekt vorm Leben.
Vor Tieren meinst du jetzt?
Ja. Welche Tiere kochen denn Drogen?
Hunde.
Und
was war das denn für ein Geräusch?
Weiß ich auch nicht. Oder Elefanten, die so von die vergorenen Früchte von den Bäumen fressen und dann betrunken sind.
Aber eigentlich müsste Marie ihm ja wirklich dankbar sein, weil er hat ja durch seinen Anruf hat er ihn ja eigentlich sogar gerettet. Ja. Hat er ihm das Leben gerettet.
Ja.
Und das kann er natürlich nicht sagen. Aber er findet dann einen Weg, sich sein Lob zu holen.
Ja, das hat er wirklich schlau gemacht. Wenn ihm das wichtig ist, von Marie Anerkennung zu bekommen. Toll, toll, toll. Also, ja, fand ich wirklich ein bisschen drüber. Aber natürlich, im Prinzip hat er Hanks Leben gerettet, nachdem er ihn aber ja erst in die Schussbahn gestellt hat.
Ja.
Also, naja.
Ich bin im Übrigen, gut, wir reden gleich noch kurz über Gustavo, aber generell zu Gustavo, die Folge hat mich ein bisschen mehr dazu gebracht, dass ich noch mehr über ihn erfahren möchte. Mhm. Auch dieses Gespräch von ihm und Walter am Fuße der Rolltreppe war ja so unglaublich professionell von ihm gestaltet. Und Gustavo hatte keine Angst, mitten unter Polizisten über deren Geschäftsbeziehung zu reden.
Ja.
Gar nicht mal irgendwie jetzt besonders leise. Mhm. Also er weiß wirklich genau, was er tut. Und er scheint unglaublich erfahren zu sein und unglaublich kalkulierend, dass ich mich frage, es muss eine Schwachstelle geben. Sonst wäre er zu glatt als Charakter. Und diese Schwachstelle, auf die bin ich gespannt. Weil die wird es mit Sicherheit geben. Aber bisher gibt es überhaupt keine Ecken und Kanten bei ihm.
Ja, das stimmt. Ja, es bleibt spannend, Jesper. Gumi macht sich dann auch noch mal kurz ein bisschen unsympathisch, finde ich, indem er dann zu Lionel, der dann ja tot ist, sagt, du mögest in der Hölle schmoren.
In der Holle.
In der Holle. Weil Frau Holle war sehr kalt da. Ja, da habe ich so gedacht, naja, also bitte.
Ja,
ihr seid auch alle irgendwie theatralisch, mein Gott.
Mein Gott, da wird der Kollege fast totgeschossen.
Der hat ja auch Tuco umgebracht.
Aber ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, oder? Direkt so in der Situation.
Ja, aber das ist doch irgendwie theatralisch, dass man da jetzt nicht traurig ist, dass er tot ist. Aber warum sagt man denn sowas noch?
Für die Kameras.
Ja.
Das darfst du ja nicht vergessen. Da war ja die ganze Zeit ein Reportageteam dabei.
Ja. Gut, da kann man das dann natürlich verstehen.
Kannst du dir Breaking Bad als Mockumentary vorstellen? Oder jetzt nicht als Mockumentary, sondern im Stile einer Mockumentary, aber nicht lustig, sondern genauso von... Na gut, die Serie würde nicht funktionieren, wenn man sagt, es ist eine Mockumentary, weil dann allein die Präsenz des Kamerateams würde ja schon den Handlungsstrang beeinflussen.
Mhm.
Aber wenn man quasi nur mit diesen Handheld-Kameras filmt,
ja,
das wäre auch interessant, oder?
Das stimmt. Ich frage mich, ob es ein bisschen Spannung rausnehmen würde, weil wir dann ja Walters Gedanken kennen würden. Und so spekulieren wir ja jetzt gerade die ganze Zeit darüber, was dieser Mann sich wohl denkt und auch was Gustavo sich wohl denkt. Und was Geiler sich eigentlich dabei denkt, so eine Oberzicke zu sein.
Ich stelle mir gerade so ein Talking Head vor von Gustavo, wie er so, das wäre dann so in seinem Büro, wie er so auf dem Stuhl sitzt, hinter ihm so dieses Chicken-Ding und dann würde er sagen, ja, und dann habe ich Hank angerufen. Ich habe meine Stimme verstellt mit so einem kleinen Stimmversteller und ich habe gesagt, eine Minute hast du, Junge. Er hat spät reagiert, aber er hat es gemacht. Und dann halt wieder so der Schnitt.
Ja, das wäre schon cool. Könnte man vielleicht nochmal neu... Jesper, Geschäftsidee.
Ich lade meine Akkus auf.
Ja.
Wen würdest du spielen? Schon Skylar.
Ja, ich würde dann schon Skylar spielen.
Aber du würdest sie ganz anders spielen.
Ich würde es viel sympathischer machen. Gut, Dann lass uns noch mal darüber reden, was Gustavo in dieser Folge sonst noch so macht, jetzt wo wir auch festgehalten haben, dass er ja ein interessanter Charakter ist. Er telefoniert nämlich mit Juan Bolsa, der ziemlich aufgebracht ist, weil die Cousins so gut wie tot sind zu diesem Zeitpunkt noch. Zu dem Zeitpunkt lebt Lionel noch. Und Gustavo versichert dann, dass er nicht den Auftrag gegeben habe, einen DEA-Agent anzugreifen, da er nicht die Gewohnheit hätte, sich selbst zu bestehlen. Im nächsten Atemzug fragt er, ob sich die nächste Lieferung dann verzögern würde. Und da haben wir doch im Prinzip den Grund dafür, warum er doppelt und dreifach davon profitiert, diesen Anschlag da verüben zu lassen.
Erklär's mir.
Soll ich dir erklären, Jesper? Ja. Also mit der Henknummer konnte Gustavo sich den Freifahrtschein erschleichen, sein eigenes Produkt zu produzieren und nicht auf die Lieferung aus Mexiko zu warten, ohne dass er das Kartell verärgern würde. Er hat jetzt ja im Prinzip dann ja keine andere Wahl, als einfach sein eigenes Produkt zu produzieren, denn sonst würden sie ja gar kein Geld mehr kassieren. Das wäre ja nun wirklich sehr, sehr ärgerlich. Und ich glaube, er wollte natürlich auch diese nervigen Cousins, die ihn da so unter Druck gesetzt haben, einfach.
Ich glaube, ich habe noch nie mir so richtig Gedanken gemacht, welche Rolle da eigentlich wer einnimmt in diesem Kartell-Gustavo-Konstrukt. Mhm. Aber es scheint ja so, als würde das Kartell Gustavo beliefern.
Ja.
Der selber keine Drogen produziert und der vertreibt sie in seinem Gebiet.
Ja. Ich glaube, das Kartell ist Zalando und Gustavo ist About You.
Aber Zalando hat trotzdem Händler in ihren Bereichen.
Ja.
Weil Gustavo darf ja nicht überall vertreiben. Das wird ja mehrfach gesagt, jeder hat hier so sein Gebiet.
Ja.
Okay, und du meinst, es würde sowieso Stress geben, wenn der jetzt anfängt, selber zu produzieren?
Ja. Gustavo als About You sollte Zalando lieber nicht verärgern, denn sonst ist er mausetot.
Mit einer silbernen Axt.
Genau.
Gut. Ja, clever.
Gut gemacht von ihm, oder?
Ja, das ist ja das, was ich gerade sagte. Der Typ ist irgendwie, hat alles durchgeplant.
Er wird aber ja noch schlauer, denn später telefonieren die beiden nochmal, also Juan Bolsa und Gustavo. Und Bolsa verdächtigt Gustavo dann, diese Aktion verschuldet zu haben. Als er Gustavo gerade drohen möchte, wird sein Haus gestürmt und er wird ermordet. Gustavo grinst dabei selbstgefällig. Damit hat er wohl gerechnet, ne?
Und in dem Moment macht Juan Bolsa einen wundervollen Tanzschritt. Ihr könnt es jetzt mal euch angucken, wenn ihr gerade die Möglichkeit habt. Kurz vor Schluss, als Juan Bolsa völlig schockiert das Telefon runternimmt, weil er die Schüsse hört. Müsst ihr mal drauf achten. Da.
Ja, stimmt.
Was ist das für ein Schritt? Juan Bolsa macht so einen Schritt nach rechts, hat so einen Hüftschwung dabei. Und ich habe das geguckt und gedacht, hä, was war das denn? Das hat mich total rausgebracht. Ja.
Wir sind da das Knie ein bisschen weggeknickt.
Ich war total überrascht, weil für mich, ich habe auch keine Vorhersage oder so, weil ich jetzt gar keine Ahnung habe, wie diese Serie überhaupt weitergehen soll. Weil ich immer gedacht habe, okay, also Juan Bolsa spielt jetzt nicht so viel mit, aber für mich war er so eine Figur, über die wir vielleicht noch mehr erfahren und noch einen größeren Gegenspieler, als größerer Gegenspieler auftritt.
Ja.
Und auch die beiden Cousins sind ja jetzt einfach weg. So wie Juan Bolsa auch.
Ja.
Und das hat mich überrascht. Ich habe gedacht, da geht es noch ein bisschen weiter.
Wer könnte jetzt der Gegenspieler werden? Irgendjemand wird es wohl sein. Ne?
Ja gut, das Kartell wird jetzt nicht einfach weg sein. Der besteht ja nicht nur aus drei Leuten. Aber
kenne mich nicht so aus.
Also ist eigentlich ein interessanter Move mitten in der Staffel.
Ja.
Weil ich hätte gedacht, das sind eher so Figuren, die dann am Ende der Staffel hops gehen.
Ja.
Und jetzt ist halt die Frage, okay, kommt jetzt einfach der Nächste aus dem Kartell, der dann noch ein bisschen größer ist und noch eine größere Axt hat? Oder gibt es irgendwie innerhalb von Gustavos Firma irgendwie Stress, Aufzweigung? Da war ich wirklich etwas überrascht.
Ja.
Was gut ist.
Wir werden sehen, was die Serie noch für uns bereithält.
Weil jetzt kann es ja wieder in jede Richtung gehen.
Eierkuchen. Wir wollen jetzt nicht sehen, dass die beiden, Jesse und Walter, sich einfach nur wieder bekriegen und dass das wieder das Thema wird. Das wäre jetzt
nicht. Nee, das wollen wir nicht sehen. Das hat ja in dieser Folge schon genervt.
Genau. Und das finde ich leider auch, dass es irgendwie so ein bisschen auserzählt seit Staffel 1 schon, dass die beiden sich irgendwie einfach nicht so richtig verstehen. Es gibt ja immer mal wieder Momente, in denen Jesse und Walter ja doch eine Verbindung haben und in denen man ja manchmal sogar ein bisschen das Gefühl hat, Walter hätte irgendwie väterliche Gefühle für Jesse und andersrum würde Jesse das vielleicht auch manchmal so empfinden.
Ja, da ist nichts draus geworden, ne?
Und irgendwie, also im Moment ist es ja einfach nur nervig, diese ganzen Vorwürfe und einer findet den anderen blöder, also keine Ahnung, das...
Ja, du kannst mir jetzt mal helfen mit der Vorhersage, Luisa.
Ja,
du kannst ja mal mir, du kannst ja mal so einen subtilen Hinweis geben, weil ich habe jetzt überlegt, welche Konflikte haben wir denn jetzt? Mhm. Wir haben das Problem, dass Walter jetzt auch anfängt, Gus zu belügen und sie ihre Menge nicht produzieren, auch wenn Gus ja gesagt hat, irgendwie ja, ihr habt eine neue Deadline.
Ja.
Wir haben das Problem, das gehört ja irgendwie dazu, dass Jesse ja überhaupt gar nicht weiß, wie dieses Labor funktioniert und ich bin mir auch nicht so sicher, ob das vielleicht eine Nummer zu hoch für ihn ist und Walter vielleicht gar nicht mit ihm produzieren kann und das dann bemerkt, dass das überhaupt gar nicht funktioniert und vielleicht Gail wieder zurückkommt oder sie dann zu dritt arbeiten oder so.
Ja.
Das Labor ist nicht groß genug für uns drei. Könnte auch sein.
Es sind nur so groß wie eine Sporthalle ungefähr, ne?
Hank wird sicherlich in der nächsten Folge wieder irgendwie am Start sein, nehme ich mal an.
Meinst du, er holt sich so schnell?
Naja, in dem Sinne, dass er wieder irgendwie spricht. Also der wird jetzt nicht nach Hause fahren in seinem hässlichen Auto und
Hank hat doch kein hässliches Auto. Der hat einen Jeep. Haben
alle hässliche Autos, ja, sage ich doch.
Ich finde, er hat noch das Beste.
Ja, aber schick ist das auch nicht.
Schick hat nur Gustavo.
Das stimmt. Ja. Gustavo ist der Einzige mit dem schicken Auto. Naja, und Walters Ex.
Skylar?
Nee, achso, die davor mit dem
Rolls Royce. Ach so, die mit dem Bentley.
Wie hieß die nochmal?
Bentley war das.
Bentley.
Gretchen. Ja, ja. Vielleicht taucht die ja auch nochmal auf. Ja, Jasper, ich weiß nicht genau, wie ich dir jetzt dabei helfen soll. Also ohne jetzt irgendwie zu spoilern.
Du musst du auch nicht. Das war nur so eine Idee. Vielleicht hat es... Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, mich auf die falsche Fährte zu bringen.
Also, jetzt ohne dich auf die falsche Fährte bringen zu wollen, vielleicht überlegen wir noch mal ein bisschen, inwiefern Jesse da jetzt gerade Öl ins Feuer gießen könnte.
Naja, er hat ja Informationen über unseren guten alten Walda.
Aber meinst du, Jesse wird jetzt einen Krieg mit Walter anfangen? Oder mit Hank? Oder mit Gustavo? Oder mit Skylar.
Naja, Jesse will ja jetzt eigentlich Geld verdienen.
Ging es ihm darum oder geht es ihm um Anerkennung?
Tja, ich hätte gesagt, in erster Linie geht es ihm ums Geld.
Ich hätte gedacht, in erster Linie geht es ihm darum, sich selber und auch Walter zu beweisen, dass er kein Loser ist.
Ja, kann auch sein. Ich werde einfach die nächste Folge gucken.
Weißt du eigentlich, dass alle unter unser Reel geschrieben haben über Badger, dass Skinny Pete der beste Freund von Jesse ist? Ja.
Haben das ist Leute aber noch
nicht, das ist noch nicht die gleiche Person. Das ist uns schon klar.
Wieso? Was hast du denn gesagt in dem Reel?
Oder ich habe gesagt, Badger ist wieder da und wir haben dann beide gesagt, dass wir ihn nicht so gut finden als Charakter und dass er irgendwie stört. Und haben dann ganz viele, zwei oder drei Leute drunter geschrieben, dass aber ja auch Skinny Pete der beste Freund von Jesse ist. Ja. Das eine hat ja mit dem anderen wenig zu tun.
Hätte ich jetzt gar nicht gewusst, wer jetzt der beste Freund von Jesse ist. Einer von den Leuten halt. Aber
irgendwo nicht mehr.
Der beste Freund, ich finde das sowieso immer ein bisschen komisch. Im Kindergarten, in der Grundschule ist das ja ein großes Thema. Wer ist der beste Freund?
Ja.
Okay, Luisa, aber bevor wir jetzt ins Schwafeln kommen.
Ja,
wollen wir. Was wir ja gar nicht tun, die ganze Folge.
Überhaupt nicht.
Wollten wir noch mal über den Titel reden?
Ja, ich denke, Familienbande ist wieder was, worüber wir nicht sprechen müssen, aber I See You vielleicht schon, war nämlich auch eigentlich nur der Arbeitstitel der Folge und dann haben sie ihn aber später einfach behalten und vielleicht ist das auch was, wo man hier so ein bisschen merkt, dass denen vielleicht auch nichts Besseres eingefallen ist und man jetzt einfach einen Arbeitstitel benutzt hat. Aber wenn man jetzt einen Rückschluss ziehen würde, dann würde ich sagen, ist es ja das Klassische, die Familie sieht Hank, Gus sieht aber auch Walt. Und Walt sieht Jesse wieder an seiner Seite und alle sehen endlich die Konsequenzen der Drogen und warum sie halt tun, was sie tun.
Ja, weiß ich nicht.
Also der deutsche Titel ist auf jeden Fall besser, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und es ist auch.
Und er ist auch ganz weit weg vom englischen Titel, oder?
Ja.
Hatten wir das schon mal? Also das finde ich auf jeden Fall interessant.
Finde ich auch. Ich finde, also dieser Titel ist auf jeden Fall schwächer als Mandala.
Und das, weil das Thema der Folge ist ja wirklich Familienzusammenhalt.
Ja.
Und da fand ich es jetzt etwas überraschend, dass, gut, ICU kann man natürlich auch irgendwie so in die Richtung biegen, weil, dass eine Familie sich sieht.
Ja, ja.
Aber so, ich finde, das Familienbande trifft es richtig gut, so wie die da auftreten im Krankenhaus. Auch kurz vor der letzten Szene, über die können wir im Übrigen nochmal kurz reden, wo der Arzt sagt, nee, sie dünnen nur der engste Kreis, und dann sagen sie, ja, wir sind der engste Kreis. Und dann gehen sie ja alle rein zu Hank.
Ja.
Wir sehen ja Hank nicht.
Nicht sein Gesicht, ja.
Nur den Schlauch. Ja. Und dann gibt es diese Einstellung auf die Gesichter der Familienmitglieder und die sagen irgendwie alle was anderes. Ich finde, Marie kämpft sehr mit den Tränen, hat aber irgendwie auch so was Kämpferisches in ihrem Ausdruck. Mhm. Also sie guckt ihren Mann an und glaubt an ihn und weiß, okay, der schafft das, der muss jetzt kämpfen und das kriegt er hin. Mhm. Walter, ich weiß gar nicht, doch Walter guckt Hank an, Marie guckt Hank an. Ich glaube, Skylar ist die Einzige, die Hank nicht anguckt, meiner Meinung nach. Walter ist, zumindest habe ich es verstanden, wieder damit konfrontiert mit der Frage, bin ich jetzt daran schuld? Mhm. Das war so dieser Blick. Ich glaube, er kämpft ja auch ein bisschen mit den Tränen. Mhm. Und Walter Jr. ist verstört.
Ja, zu Recht.
Und Skylar, habe ich sowieso die ganze Folge den Eindruck, die hängt irgendwie die ganze Zeit noch so ein bisschen hinterher. Also die verarbeitet noch Sachen.
Bei ihr kommt vielleicht eher ein Trauma hoch, was sie hat aus der Zeit, in der Walter so krank war und im Krankenhaus war und sie um sein Leben gefürchtet hat.
Ja, und Walter hat sich ja gerade so geöffnet im Krankenhaus, was sie sicherlich auch überrascht hat. Und da hatte sie auch Tränen in den Augen. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich jetzt zu viel rein, aber meiner Meinung nach hat sie nicht auf Hank geguckt, weil sie guckt relativ gerade, sondern als würde sie so an die Wand gucken und so einfach nachdenken. So. Mhm. Also ich meine, es ist auch super viel, was gerade passiert ist in ihrem Leben.
Ja.
Und das fand ich irgendwie schön, dass wir Hank gar nicht gesehen haben, sondern wirklich nur die Reaktion auf Hank, der ja, und das ist ja für alle sowieso ein neuer Anblick, dieser unverwundbare, unkaputtbare Hank, der da plötzlich so verwundbar mit einem Schlauch im Hals auf dem Tisch liegt. Und das ist, glaube ich, ein schockierender Anblick. Und ich fand, es war eine gute letzte Szene.
Auf jeden Fall, fand ich auch. Ist ja auch irgendwie spannend, dass es eigentlich die ganze Folge so um Hank geht, indirekt, und er spielt aber gar keine Rolle selber.
Ja.
Am Ende sieht man nochmal den, bei dem die Fäden dann da zusammenlaufen.
Und ich finde das auch gut, dass er keine Rolle spielt, beziehungsweise, dass er nicht in der Folge schon irgendwie aufwacht und irgendwas sagt.
Ja.
Weil ich ja ganz am Anfang gesagt habe, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten mit der Folge hatte, weil sie so komisch erzählt war, irgendwie so langsam, ein bisschen durcheinander und so zäh. Und das verstärkt ja auch nochmal so zieht uns ein bisschen in das Gefühl der Familie mit rein, dass wir halt nicht wissen, was los ist. Und wir kriegen hier Hank nicht zu sehen und wir kriegen ihn auch nicht zu hören.
Ja.
Ich fand die Folge jetzt so durchschnittlich im Kosmos der Serie. Da gab es deutlich bessere, aber auch schlechtere.
Ja, ich fand die Szene mit Lionel halt richtig krass. In der er da so zur Tür kriecht. Aber ansonsten lernen wir nur noch mal mehr, was Gus eigentlich für ein heftiger Typ ist.
Und wer ist dein Held der Folge?
Gus.
Warum?
Weil ich finde, dass er Walter super gut ausspielt. Und das auf eine Art und Weise, auf die er trotzdem sicherstellen kann, dass er Walter nicht verliert. Dass Walter weiterhin für ihn arbeitet, dass Walter weiterhin das macht, was er sagt. Er droht ihm nicht zu heftig, aber macht klar, du musst gar nicht mehr versuchen, mir hier was vorzumachen. Ich bin hier derjenige, der die Strippen in der Hand hat.
Ja, eigentlich ist er der einzig logische Held dieser Folge. Was wäre jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt einfach sage, ja, das, was Luisa sagt. Also würde ich sagen, Mike.
Ja, habe ich auch überlegt.
Weil, ich meine, das ist schon eine Leistung, bei einer Horde Polizisten im Gebäude und einem überwachten Patienten, wobei ich es ein bisschen komisch fand, für die Schwere seiner Verletzung war da jetzt nicht so viel los um ihn rum und auf der Station. Gut, er wurde ja schon operiert und so, aber dass er es quasi schafft, da in diesen Raum zu kommen und ihn dann, ja, weiß ich nicht, mit Gift vermutlich
Ja, ich glaube, er hat den Moment ausgenutzt, in dem alle abgelenkt waren, weil sie sich Essen geholt haben, weil Gustavo ja da war.
Und weißt du, was er da, er hat ja irgendwas irgendwo reingeworfen.
Ja, eine Spritze. Also er scheint ihm ja irgendwas verabreicht zu haben. Ich habe auch schon, ich habe mal gedacht, ob er vielleicht einfach nur Luft in die, in den Zugang gespritzt hat. Dann,
das sind sehr konkrete Gedanken, die du dir jetzt darüber hast.
Ja, das kenne ich natürlich aus anderen Serien, dass man das so machen kann.
Ich habe übrigens schon einen Folgentitel, den wir aber leider nicht verwenden können. Aber ich möchte ihn trotzdem nennen. Ich hätte die Folge gerne Gale's Anatomy genannt.
Ja.
Aber die vorletzte Folge heißt ja, glaube ich, schon Gilmore Girls. Und ich kann jetzt nicht,
bietet sich so viel an.
Wir mit können Gale. Jetzt eigentlich nicht noch ein Wortspiel mit Gale machen, oder? Aber Gale's Anatomy fände ich eigentlich ganz gut.
Fände ich auch sehr gut. Jetzt möchte ich den gerne haben.
Vielleicht machen wir es einfach so.
Wir machen es einfach so, weil jetzt ist Gale ja gerade nochmal aufgetreten. Mein Gott.
Ein letztes Mal.
Vielleicht.
Ja, das hat Spaß gemacht. Also dafür, dass ich ich habe mir gefühlt 3 Sätze aufgeschrieben zu dieser Folge.
Ja. Hat man dir nicht angemerkt.
Danke. Ja, das ist ja das Schöne. Im Dialog kommt man dann noch, kriegt man immer wieder irgendwie neue Impulse und bekommt neue Perspektiven. Und wir hoffen natürlich, dass es euch auch so gegangen ist.
Ja, das wäre sehr schön, wenn ihr aus unserem Podcast was mitnehmen könnt.
Ja. Und wenn ihr dann nächste Woche oder übernächste Woche, wann auch immer wieder die nächste Folge rauskommt, wieder einschaltet.
Darauf würden wir uns sehr freuen. Bis dahin, arrivederci. Breaking, breaking.